Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwillige Filmkontrolle FFK, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit unserem Bond-Ranking und sind beim zweiten Film mit Pierce Brosnan angekommen, nämlich Der Morgen stirbt nie oder Tomorrow Never Dies. Wie ihr es von uns kennt, beginnen wir mit dem Soundtrack bzw. der Musik und spielen zunächst den Titelsong ein von Sheryl Crow. Ja, Anne, also dieses Lied hat mich doch relativ ratlos zurückgelassen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich weiß nicht, ob es ein Makel an der Produktion gewesen ist. Aber ich konnte das gar nicht genremäßig richtig eintüten, weil ich gar nicht sicher war, was ich überhaupt gehört habe. Also das klingt manchmal so ein bisschen bluesig. Dann war wieder so ein bisschen Chanson mit drin, dann so ein bisschen Rock. Das ist auch komisch abgemischt. Für mich ist das ein sehr, sehr schlechtes Bond-Lied. Und ich fand es auch irritierend, das ist so ein typisches Merkmal der 90er Jahre Vorspende von Bond auch gewesen, dass man diese Main-Titel-Sequenz in dieser Art, heute würde man das als Glitch bezeichnen, also Glitch-Stil, also wenn irgendwie so digitale Technik irgendwie so Risse zeigt oder wenn das irgendwie so Wellen wirft im Bildschirm, so ist das alles aufgezogen gewesen. Das macht dieses Lied noch artifizieller für mich und also ich weiß nicht, warum man auf sie gekommen ist. Ich glaube, ihr Hit, ne, mit Sunshine Boulevard, wie hieß er noch? All I Wanna Do, ja, der lag da auch schon ein paar Jahre zurück.
Ja, und vier Jahre ungefähr.
Ja, vielleicht kannst du ja stattdessen was vor allen Dingen, also nicht nur zu dem Song sagen, sondern auch zu dem, der auch theoretisch hätte passieren können, nämlich der Pulp-Song. Ja. Tomorrow, heißt er Lies oder Dies?
Tomorrow Never Lies. Ja, jetzt bin ich natürlich schon schwer gefordert bei der Musik. Also, der Song, der verwendet wurde, stammt von David Arnold. David Arnold hatte ursprünglich einen Song Surrender für K.D. Lang geschrieben. K.D. Lang hat den Song auch gesungen und der war vorgesehen. Dann hieß es, haben die Produzenten Einspruch erhoben und gesagt, die ist ja nicht bekannt genug. Sheryl Crow ist bekannter. Die ist 1993 mit ihrem ersten Album, die hat schon mehrere Versuche vorher gemacht, aber mit dieser Platte Tuesday Night Music Club ist sie dann sofort berühmt geworden und der Hit war All I Wanna Do. Und man hat also dann Sheryl Crow genommen und hat nicht das Lied verwendet, das K.D. Lang gesungen hat, das übrigens im Abspann auch noch vorkommt, sondern hat dieses Lied verwendet, das tatsächlich so klingt, als sei es nicht ganz fertig geworden. Es sollte in der Stimmung eines Bond-Songs aufgenommen werden, aber es klingt weder so glamourös, noch ist Sheryl Crow eine Sängerin, wie man sie kennt, wie Shirley Bassey und so viele andere, auch nicht Sheena Easton, sondern es wirkt fast wie die Rohfassung eines Bond-Songs. Pulp wiederum hatten das als Herausforderung begriffen und wollten unbedingt diesen Bond-Song aufnehmen, haben sich darum beworben. Und waren zwar in England zu der Zeit berühmt genug, das war die Platte nach Different Class, die erschien dann glaube ich 1998 und zwar This is Hardcore heißt sie. Und darauf ist Tomorrow Never Lies, denn der Song wurde abgelehnt, auch weil man eine Band wie Pulp sich da wohl nicht vorstellen konnte. Man muss auch an dieser Stelle gleich sagen, der berühmte Bond-Produzent Albert Cubby Broccoli war gestorben und seine Tochter hat es übernommen. Und MGM hat wiederum United Artists erworben und hatte auch sehr große Erwartungen an den zweiten Film mit Brosnan nach dem erfolgreichen GoldenEye.
Ich frage mich halt, warum man Sheryl Crow nicht erlaubt hat, oder ich weiß nicht, wie die Songwriting-Credits gewesen sind. Hat Sheryl Crow denn auch selber geschrieben oder ist es ein David Arnold-Song? Barry wollte ja irgendwann nicht mehr. Der hat gesagt, irgendwie ab 87, jetzt ist es irgendwie nicht mehr meine Zeit. Ich finde nicht mehr die Inspiration durch durch James Bond. Und dann hat er ja, dann ging es irgendwie an Michael Caine und Eric Serra weiter. Und er hat aber irgendwann selber ja David Arnold als regelmäßigen Komponisten der weiteren Bond-Reihe vorgeschlagen. Er war ein großer Fan von ihm. Womit wir jetzt quasi auch bei den Soundtrack angelangt sind, auch dies ein Bond-Film, der durch keine Musik irgendwie überzeugen kann. Das ist irgendwie ein leerer Job gewesen zu der Zeit.
Ja, also die Musik spielt hier tatsächlich kaum eine Rolle. Das Bond-Motiv wird manchmal im Hintergrund angespielt bei den sehr ausführlichen, langen Action-Szenen, die in Thailand gedreht wurden, die aber in China spielen. Hamburg gibt es auch, aber wir kommen dann dazu bei den Schauplätzen natürlich. Aber das spielt natürlich zusammen. Also eine rudimentäre Handlung, die ja hier im Wesentlichen aus diesem Medienmagnaten besteht, von Jonathan Pryce gespielt. Eigentlich vorgesehen Anthony Hopkins, der sogar überlegt hatte und die Rolle dann abgelehnt hat. Jetzt haben wir Jonathan Pryce, der diesen Mogulen als eine Art Witzfigur angelegt hat. Ne? Und mit der Musik wird hier auch leider überhaupt nichts gefüllt. Und das ist sicher eine der vielen Schwächen dieses Films. Aber der Song hätte interessant werden können, wäre konsequent gemacht worden. Sheryl Crow ist ja bekannt für ihren rauchigen Blues, manchmal country-artigen Vortrag. Und das ist natürlich den Absichten eines Bond-Films diametral entgegensetzt. Man kann sagen, es ist sogar eine Fehlentscheidung gewesen. Katie Langs Surrender ist ein sehr guter Song und Katie Lang ist eigentlich auch die richtige Sängerin, die aber freilich, Ingenue war auch schon 4 Jahre her.
Ich glaube, man hat in Katie Lang keinen James Bond Star Appeal gesehen. Man brauchte als Sängerin, man muss es einfach so sagen, wahrscheinlich eine, die sie für deutlich feministischer, femininer gehalten haben. Ich glaube, das ist ein Argument gewesen der Produzenten. Sie war noch nicht so weit mit Sam Smith 10 Jahre später dann auch einen offen schwulen Sänger zu nehmen. Ich glaube, dass sie damals nicht so weit waren. Und du hattest mit Sheryl Crow ja auch, gut, sie ist auch gerade jetzt nochmal im Thema gewesen, weil sie in der Woodstock 3 Doku vorgekommen ist, wie sie da auf der Bühne steht und den ganzen biersaufenden Männern da irgendwie noch Paroli bieten kann. Ich glaube, dass man damals schon von ihr überzeugt gewesen ist, dass auch wenn All I Wanna Do schon 2 Jahre, glaube ich, zurücklag, dass sie immer noch ihre Star-Power wieder halten können. Und ich glaube, die konnten Katie Lang nicht einschätzen. Wahrscheinlich kannten sie Katie Lang noch am ehesten, weil die Rolling Stones da ihr Songcredits gegeben haben für Anybody See My Baby. Ne? Nein,
das war
95 oder 94 oder 97. Denn dann wäre Katie Lang doch die richtige Sängerin gewesen.
Nein. Also natürlich ist sie durch die Diskussion um Constant Craving und dass die Stones ihr das zugestanden haben, dass sie ihr Geld gezahlt haben, ist sie dadurch noch etwas populärer geworden. Aber Die berühmte Platte Ingenue lag einige Jahre zurück und die nächste Platte handelte vom Vegetarismus oder die Platte heißt All You Can Eat. Und das war eine nicht erfolgreiche, auch unverstandene Platte, die sie mit ihrem Produzenten Ben Mink aufgenommen hatte. Es war also schon sehr unwahrscheinlich, dass Katie Lang einen Film tragen würde im Jahr 1997. Ne? Die ist ja auch für kurze Zeit mit dieser einen Platte war sie Kritikerliebling. Die hat auch nicht sehr, sehr viel verkauft. Also es ist erstaunlich, dass Lang überhaupt hier in den Kreis aufgerückt ist, derer, die einen soll. Aber wie gesagt, sie kann natürlich sehr, sehr gut singen. Und Surrender hat sie auch sehr gut gesungen. Und das wäre denkbar gewesen, aber natürlich kein zu kräftiger Name. Man hätte sich gewundert. Bei Pulp hätten sich aber auch alle außerhalb von Großbritannien gewundert. Weshalb bei eine Band Pulp, ne? Die waren nicht Duran Duran, die waren nicht Aha.
Ja, ich möchte, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen und müssen die ja noch benoten vor allen Dingen, nochmal kurz auf diesen, wie ich es von den Glitch-Style im Aufmacher genannt habe, in der Titelsequenz mal kurz mal zu sprechen kommen. Wir schreiben das Jahr 1987 und man hätte das im Grunde auch für das Jahr 1999, als The World Is Not Enough erschienen ist, sagen können. Wir befinden uns hier in einer Zeit, die deren Ästhetik schwer einzuschätzen ist. Wenn wir über die 80er reden, wissen wir immer, es geht irgendwie um Schulterpolster als Beispiel. Jetzt blödes Beispiel, aber Beispiel. In den 70ern die Schlaghose. Man kann das, auch wenn man jetzt Filme dreht, ästhetisch sehr schnell verorten und nachempfinden. Die einzigen Filme, die heute noch gedreht werden, die im Jahr 1997 spielen oder 99 bei The World Is Not Enough, das sind Filme, die an historische Sachen gebunden sind, weil man die halt darstellen will, was 97 passiert ist, irgendein Krieg zum Beispiel oder so. Aber es werden bewusst heute keine Filme mehr gedreht, die 1997 oder 99 spielen können, weil die modisch und ästhetisch diese Zeit einfach total schwer einzuordnen ist. Man kann das ein bisschen vergleichen mit dem Uncanny Valley-Effekt, dass man so irgendwie Dinge sieht, die irgendwie dargestellt werden, die einem irgendwie beunruhigen, weil die irgendwie nicht echt aussehen. Und ich finde, wenn man diese Filme guckt, also gerade von, sagen wir mal, Tomorrow Never Dies bis Die Another Day, diese 5 Jahre zwischen 97 und 2002, befinden wir uns in einer modisch und ästhetisch schwer anzunehmenden Zeit. Das Einzige, woran man erkennt, dass die alt sind, ist, dass die Leute damals jünger aussehen. Pierce Brosnan sah jünger aus, Halle Berry sah jünger aus, Michelle Yeoh sah jetzt jünger aus und so. Aber ich finde, man sieht das auch an diesem Vorspann und hatte das bei GoldenEye auch schon so ein bisschen mit dieser Windows-Ästhetik. Das ist eine Zeit, die man nicht greifen kann. Und ich bin mir sicher, es wird keine wichtigen Filme geben, die in dieser Zeit jemals spielen werden. Die kann man nicht darstellen heute.
Du meinst, man wird niemals Filme sehen, die in den 90er Jahren angesiedelt sind.
Wenn du 91 nimmst, dann hast du noch Grunge, dann kannst du irgendwie Seattle irgendwie darstellen. Meinetwegen, dann nimmst du einen Film wie Black Hawk Down, der spielt 1994, halt, glaube ich, da mit den Unruhen in Afrika. Aber ich kenne keinen Film, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht seht ihr das anders, ich wüsste keinen Film, der als bewusst ästhetische Entscheidung in den späten 90er Jahren heute noch angelegt wird.
Das wird möglicherweise nötig sein, wenn zum Beispiel das Wirken von Tony Blair gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob es einen solchen Film schon gibt.
Ist aber auch, aber ist der aber Film auch ein politisches Ereignis gebunden. Da geht es um Tony Blair. Aber wenn es einfach darum geht, einen schicken Film zu machen, ja, oder einen Film einfach zu zeigen, wie war das Leben eigentlich? Mhm. Lebensgefühl Ende der 90er. Ja. Ich kenne keinen Film, der das aufgreift, weil das langweilig
ist. Ja, aber das wird in Britannien natürlich sehr verbunden sein mit Tony Blair, mit dem Tod von Diana. Es gibt ja Filme über Dianas Tod. Es gibt
historische Filme, ja.
Ja.
Aber keine, die den Zeitgeist oder so, naja, das war, ist auch ein Exkurs.
Ja, es ist natürlich auch immer Zeitgeist, wenn Tony Blair gezeigt wird, wenn Tony Blair sich zum Tod von Diana äußert, um nur das Britische zu nennen. Bei Deutschland müsste man ja von der Endzeit Helmut Kohls reden und dann vom Regierungswechsel zu Gerhard Schröder. Übrigens, wenn man diese Bilder sieht, man sieht immer vor sich die mit Sekt anstoßenden Joschka Fischer, ja, Gerhard Schröder und Müntefering oder wer noch dabei war. Ja. La Fontaine noch und Jürgen Trittin wahrscheinlich im Hintergrund. Ne? Das ist ja das emblematische Bild für Deutschland Ende der 90er Jahre. Aber es stimmt, es ist ein amorpher Film, der ästhetisch nicht sehr sicher ist. Man muss hier aber sagen, warum ist der Film so unausgegoren und auch ästhetisch so unentschlossen? Roger Spottiswood, ein berühmter Hollywood-Regisseur.
Komm, machen wir erstmal Musik fertig. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber dann haben wir die Kategorie abgeschlossen.
Wir reden immer noch über Musik?
Naja, ich hatte kurz die Idee, wir müssen ja vor allem bewerten. Also ich gebe ihr jetzt 2.
3.
Gut, dann bist du mit Spottiswood hier dran. Der fällt in die Kategorie, wozu passt er am besten rein? Ich würde mal sagen, Action. Wir haben leider keine Regiekategorie. Wir machen jetzt einfach weiter bei Action und du redest jetzt über Spottiswood.
Der den sehr, sehr guten Polit-Thriller Under Fire Anfang der 80er Jahre gedreht hat mit Nick Nolte und Gene Hackman, der in Südamerika angesiedelt ist und dann später Mörderischer Vorsprung mit Sidney Poitier, ein Film, eine Jagd durch die Berge, die sich Sylvester Stallone sehr genau angesehen hat für den späteren Cliffhanger-Film. Oder Rennie Harlan hat sich den Film wieder sehr genau angesehen. Tom Berenger und Sidney Poitier. Sehr, sehr gute Filme. Martin Campbell hatte GoldenEye gedreht und Campbell wollte keinen weiteren Bond, also nicht unmittelbar danach noch einen Bond-Film drehen. Daraufhin kam es zu Roger Spottiswood. Der ließ sofort das Drehbuch überarbeiten und hat nicht weniger als 5 Drehbuchautoren an einem Wochenende zusammengerufen, um das Drehbuch umzuschreiben. Und schließlich wurde aus diesem Potpourri das wieder reduziert auf den Drehbuchautor, dessen Name mir gerade entfallen, Bruce Fierstein, der als einziger am Ende genannt wird für das Drehbuch, das auch doch, das sich zwar orientiert an den üblichen Mechanismen, Schauplätzen, es hangelt sich entlang an der üblichen Dramaturgie, dass wie die verschiedenen Frauen eingeführt werden, wie die Bösewichte, die Schurken eingeführt werden mit dem Vorspann und so. Also eine klassische Dramaturgie eigentlich, aber es wirkt alles nicht so recht überzeugend. Ja. Wir müssen dann auch zu den Schauspielern kommen.
Ich wollte mal, weil du Spottiswoode erwähnt hast, ne? Ich finde es auch, sagen wir mal, gelinde ausgedruckt bemerkenswert, wie wenig von seinem Können in diesem Film hineingeflossen ist. Ich war kein Experte von ihm, ich musste mir das auch anlesen. Er hat unter anderem die Filme geschnitten Straw Dogs von Peckinpah, Pat Garrett und Billy the Kid und The Gambler. Also der war als Editor halt einfach auch eine große Nummer. Und das ist für Actionfilme ja auch nicht gerade unbedeutend, auch wenn er jetzt den Schnitt für James Bond nicht übernommen hat. Und er hat als Drehbuchautor nur 48 Stunden geschrieben. Ne? Mhm. Gleichzeitig stand ihm für die Second Unit Vic Armstrong zur Verfügung. Den kennt man vielleicht nicht unbedingt, aber man hat ihn überall schon gesehen, denn er war der Stuntman von Harrison Ford. Sowohl bei Blade Runner, als auch bei Indiana Jones, als auch bei Star Wars. Also er war sozusagen so ein Double. Und als Harrison Ford sich bei Indiana Jones in Tempel des Todes den Rücken verletzt hat, ist er sogar als Schauspieler von hinten eingesprungen. Ja. Also da wirkten wirklich sehr, sehr kompetente Leute zusammen. Und dafür, wie bieder diese Action-Szenen letzten Endes dann teilweise aussehen, verstehe ich gar nicht, wie das halt, wie man so schön sagt, wie so viele Köche diesen Brei so verderben konnten. Das ergibt für mich keinen Sinn.
Das ist natürlich ein Film des Product Placement. Man kann sagen, dass hier die neuen Modelle von BMW vorgestellt werden, also sowohl das Auto, ich glaube es heißt 740i oder so, oder 540i, und dafür wurden, glaube ich, 17 Autos verwendet und 8 davon gingen zu Schrott. Und man sieht auch das neue Motorrad von BMW, auf dem Pierce Brosnan mit Michelle Yeoh fährt. Dieses Ausstellen von Autos und Motorrädern prägt den Film. Man sieht auch in Hamburg zum Beispiel, da ist das Hotel Atlantik umgewidmet, die Jagd durch eine Tiefgarage und dann der anschließende Flug des Autos übrigens in den Kaufhof in Hamburg, und wo keine Avis-Filiale war, aber das Auto fliegt durch die Scheibe von Avis in den Laden schließlich.
Und es ist mir auch aufgefallen, es wird Avis gezeigt, dass der BMW von Bond, der fliegt da quasi so durch, und der Mercedes-Benz dagegen bleibt hängen. Das ist natürlich auch ein Statement. Mhm. Dieser ist teilweise wirklich inszeniert wie ein BMW-Werbespot. Es wird unter anderem im Film auch die Frage gestellt, kann der BMW das alles wirklich? Und das sind so Sachen, die halt einfach nicht in Ordnung sind. Also Product Placement gab es ja wie bei Moonraker schon immer zuhauf, aber ich finde auch, das wird jetzt allmählich ein bisschen zu viel. Gerade die Szene, die du erwähnt hast, in der Tiefgarage, in der Brosnan halt wirklich alles zeigt, was dieses Auto kann. Und es ist einfach auch eine sehr langweilige Szene. Wenn du einen Action-Schauplatz hast, bei dem klar ist, dass du ihn niemals verlassen wirst, weil du in einer Tiefgarage nur im Kreis fahren kannst, dann hat sich das Ganze einfach in Sachen Spannung auch sehr schnell einfach erledigt. Denn was soll denn James Bond machen? Ja. Der kann ja nur im Kreis fahren und mit jeder Runde ein neues Gadget auspacken.
Ja, so ist es. Und deshalb wird auch Desmond Llewellyn so eingesetzt. Also Q kommt hier ausführlich vor, weil die Gadgets im Wesentlichen von BMW stammen. Und deshalb kommt Q doch sehr ausführlich hier zum Einsatz. Unter anderem wird am Anfang auch, werden Schnellboote gezeigt. Das ist dann rasant inszeniert. Das Schnellboot fährt dann auch über Brücken und durch Restaurants und dann wieder in den Kanal. Also am Anfang ist es gut gemacht. Der Film ist aber zum Teil ist auch sehr dialoglastig, ist beinahe ein Kammerspiel. Wenn Bond mal wieder als Bankier vorgestellt wird und Jonathan Pryce das durchschaut und seinen Schergen, den deutschen Götz Otto, damit beauftragt, ihn um die Ecke zu bringen, und Terry Hatcher, die er noch von früher kennt, und die spielt die Tochter des Jonathan Pryce, also dieses Moguls, Carver heißt er, und sie ist die Tochter, und sie war die Geliebte Bonds, und Bond ist gegangen und sie hat nie verstanden, warum er gegangen ist, warum er sich nicht verabschiedet hat. Und das ist ein großes Melodram, das aber nur die erste Hälfte des Films ausmacht. Ich finde, dass dieses Melodram mit Terry Hatcher und Bond ein ganz anderer Film ist und der bessere Film. Der schlechtere Film kommt dann mit Michelle Yeoh als der Kommunistin, die keine Kommunistin ist. Und dann geht es um China und es geht um Hongkong. Denn das eigentliche Moment oder der Topos des Films ist die Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China.
Zumal der Krieg gegen China ja auch tatsächlich zur Debatte steht, wenn Vincent Price irgendwie weitermacht.
Yeah.
Genau. Lass uns die Action bewerten. Wir können das auch mit Gadgets eigentlich gleich zusammenpacken. Ne? Ich habe mir noch ein paar Sachen notiert. Es gibt ein Handy mit Fingerabdruckscanner. Ich bin mir nicht sicher, ob es das damals schon gegeben hat. War anscheinend so eine Art Prä-Touch.
Eine gute Idee.
Ja, das selbstfahrende Auto. Mhm. Also ich gebe Action und Gadgets zusammen 2,5.
Ja, dem stimme ich zu. Man könnte sagen, es ist eigentlich eine Vielzahl von Gadgets und Einfällen, aber es ist eher zum Nachteil des Films.
Ja. Machen wir weiter mit den Schauplätzen. Also zuerst dachte ich, also man kann ja sagen, was man will, man freut sich irgendwie immer, wenn Deutschland mal wieder drin vorkommt, nach Octopussy, glaube ich, zum ersten Mal seit dann quasi 14 Jahren. Zuerst dachte ich, man würde von Hamburg irgendwie nur den Flughafen sehen und so ein paar Maschinenräume, aber dann kommt ja tatsächlich das Atlantik-Hotel noch ins Spiel. Medienstadt Hamburg, ne? Deswegen ist Carver da auch, die haben natürlich da unterwegs. Ich frage mich eigentlich, dürfen sich Städte eigentlich bewerben für ihre Teilnahme in James-Bond-Filmen?
So
wie bei Sex in the City, wo die ganzen Brasserien oder die ganzen Cafés in Manhattan unbedingt in der Serie dort vorkommen wollen. Wie wird das eigentlich entschieden? Hätte auch Berlin nehmen können.
Naja, es gab immer mal wieder Hinweise darauf, dass die Bond-Produktion in die Nähe rückt. Das liegt bei der Schweiz und bei Österreich ohnehin nahe. Aber Wien hat sich sehr, sehr beworben bei einem früheren Film und hatte dann Fürsprecher und ist dann auch Schauplatz geworden. Hamburg hatte bestimmt auch Fürsprecher. Ich kann mich daran erinnern, wohnte damals in Hamburg, dass der Senat alles getan hat, um die Dreharbeiten zu bekommen. Und es wurden für diese Kaufhof Parkhaus-Szene. Dieses Parkhaus wurde tatsächlich nicht in Hamburg gedreht. Und auf dem Dach des falschen Parkhauses hat man riesige Lettern Hotel Atlantik gestellt. Aber das Hotel Atlantik hat gar keine Parkgarage. Ne? So. Und also Hamburg war sehr interessiert daran und man hat auch für ein kleines Geld von 100.000 Dollar oder so hat man es Bürgern der Stadt ermöglicht, am Schauplatz zu sein. Also man hat sozusagen Plätze verkauft, als die Szene gedreht wurde. Das fand an einem Tag statt oder an zwei Tagen. Man hat die Plätze dann verkauft und eine kleine Erwähnung im Abspann gegen diesen Obolus der Produktionskosten, die ja nur einen kleinen Teil ausgemacht haben. Die Produktionskosten waren 110 Millionen Dollar, glaube ich. Also da macht es nicht viel aus, wenn ein Privatmann 100.000 Dollar bezahlt hat, um dann am Schauplatz teilzunehmen und vielleicht ganz hinten im Abspann genannt zu werden. Und daneben eben auch Product Placement oder Produktionsbeteiligung. Das war also sozusagen schon ein riesiges Franchise-Unternehmen, was Bond aber ja schon längst war.
Es gibt ja noch einen zweiten wichtigen Schauplatz, der an The Spy Who Loved Me erinnert, nämlich das U-Boot, in dem es am Ende spielt. Auch hier, das hatten wir festgehalten, bei dem, wie schon beim Roger Moore-Film von 77. Ich finde, es spielt ein bisschen zu lang dort in diesen U-Bahn. Ja. Ich finde, wenn du Schauplätze hast, die abgedunkelt werden, die sowieso nur durch Bildschirme, weil da irgendwas dann aufscheint und so erhellt werden, dann kommt da schnell eine Monotonie rein. Und davon kann sich der Film nicht erholen. Also ich glaube, da spielt mindestens 25 Minuten im Dunkel dieses U-Boots, wo auch nicht mehr erkennbar ist, was da eigentlich gemacht wird.
Und dann, das ist wieder wie bei so vielen Bond-Filmen, wenn es ein Schiff ist oder ein U-Boot, Bond, der eigentlich schon für tot gehalten wurde, verschanzt sich hinter allen möglichen Instrumenten und es ist Retten, Rennen, Flüchten und dann Michelle Yeoh ist natürlich dann die Geisel und er sagt irgendwie, ich habe doch gesagt, dass wir es gemeinsam zu Ende bringen. Und so kommt es dann natürlich auch und am Ende schwimmen sie in den Trümmern, das sieht auch etwas künstlich aus, wenn sie da unter diesen brennenden Trümmern von einem britischen Zerstörer gesucht werden. Und er natürlich sagt, ach, lass uns doch noch ein bisschen hier uns verschanzen, auf den Trümmern Liebe machen.
Das haben die wahrscheinlich auch in den Pinewood-Studios gedreht.
Ja, in den Pinewood-Studios haben sie einiges gedreht und haben noch einen anderen Schauplatz in England gefunden, um diese Innenaufnahmen zu drehen, die auch entsprechend künstlich aussehen. Und sie sind nicht nach Ho Chi Minh-Stadt gekommen, sondern mussten in Thailand drehen. Und also das waren wieder so die üblichen Schauplatzwechsel. Die Türkei kommt, glaube ich, noch vor und ein amerikanischer Schauplatz.
Also ich gebe den Schauplätzen 2,5.
Ja, um nicht immer noch den halben Stern zu haben, sage ich 2.
Okay, dann machen wir weiter mit dem Bösewicht. Im Grunde genommen bei Carver, gespielt von Jonathan Pryce, die Grundvoraussetzung, dass es eine interessante Figur ist, sind gegeben. Also es ist ein Grund, ist alles da, um aus dieser Figur eine interessante Figur zu machen. Zumal man bedenken muss, mit den Methoden, die er arbeitet, mit den Zeitungen, das ist ja in der Frühphase kommerzielle Internetnutzung. Er arbeitet dann auch mit Schlagzeilen, mit Printzeitungen, so Sachen wie halt sich das Netz verbreitet, Fake News, Twitter, die ganzen Hassmaschinen, Parler und so weiter. An das ist alles noch gar nicht zu denken. Es wäre interessant gewesen, wie der Film 10 Jahre später ausgesehen hätte, mit welchen Methoden er sich da bedient hätte. Und man muss auch mal sagen, auch aus unserer beider Warte als Journalisten, das ist schon eine sehr journalistenfeindliche Sache, die dort durchgezogen wird. Ne? Also auch James Bond wird gleich irgendwie so verbal angegriffen. Na, sind sie wieder auf der Suche nach einer guten Story und so weiter. Das geht schon ziemlich übel nach sich. Der Präsident soll erpresst werden mit einem Video, das will Carver dann auch mal. Das wirkt alles wie so moderne Bill Clinton-Methoden, also gegen Bill Clinton gerichtete Methoden auch. Das Interessante ist ja, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, es könnte sein, dass es der erste James Bond Film ist, der sich tatsächlich als eine Satire auch probiert. In dem Fall halt wie eine Mediensatire. Und keiner ist, der einfach einen Bösewicht zeigt, der so böse ist, dass er keinen doppelten Boden hat. Also mir kam das im Grunde von der Idee her schon ganz gut vor. Zumal ja Jonathan Pryce ja auch relativ ekelhaft auch ist. Er macht ja auch so, manche Sachen sind auch so dämlich, ne? Als er die Headline für den bevorstehenden Tod James Bonds, bevor er getötet werden soll, selber aufsetzt, sagt er ja, er wurde leider tot aufgefunden. Ja. Ne? Solche Nachrichten will natürlich kein Medium, ne? Man muss ja sachlich bleiben, würde nicht das Wort leider benutzen. Da ist natürlich die perverse Spielart schon so ein bisschen mit ihm drin. Dann will er sich ja auch, wie er sagt, will Price sich ja die exklusiven Senderechte in China für die nächsten 50 Jahre sichern durch sein Coup. Was hat er denn davon? Da lebt er nicht mehr. Ich möchte eine Sache noch zu ihm sagen. Es gibt einen, nicht nur Götz Otto als deutschen Bösewicht, der ihn überleben wird für ein paar Minuten, sondern es gibt auch gespielt, ich muss den Namen nachschauen, von Vincent Schiavelli, den ich zum ersten Mal in Ghost gesehen habe, 1990, einen sogenannten deutschen Dr. Kaufmann. Das ist der James Bond in dem Hotelzimmer erledigen soll, wo auch Terry Hatcher liegt. Und das ist der bessere Bösewicht. Also den fand ich wirklich richtig gut. Das ist ein perverser deutscher Arzt, hat wahrscheinlich irgendwelche NS-Wurzeln. Der war lustig, der war selbstironisch. Das ist der Schurke, den ich eigentlich gerne noch gesehen hätte. Dr. Kaufmann.
Das ist übrigens auch eine richtige Satire. In dem Hotelzimmer, wenn Dr. Kaufmann auf Brosnan trifft und ihn umbringen will und dann gelingt es aber seinen Schergen wieder mal in der Parkgarage nicht, Bonds Auto aufzubrechen. Daraufhin fragt der Bösewicht, also, ich bin ein Spezialist in Ballistik und ein Professor. Und es tut mir jetzt sehr leid, Mr. Bond. Könnten Sie uns mal sagen, wie man Ihr Auto öffnet?
Öffnen Sie den Automobilclub an.
Ja, genau. Also das ist wirklich sehr amüsant. Leider stirbt Kaufmann dann. Und Götz Ottos großer Auftritt war vor den Dreharbeiten, das ist nicht im Film. Denn Frau Broccoli, die Tochter, hat ihm 25 Sekunden gegeben, um sich vorzustellen für den Film. Und er hat gesagt, was er immer wieder erzählt, und auch wenn es Legende ist, man druckt die Legende. Er hat gesagt, ich bin kahlköpfig, ich bin böse, ich bin deutsch. Sie haben noch 5 Sekunden. Und daraufhin hat er die Rolle bekommen. Der ist auch sehr gut, aber der ist natürlich vollkommen eindimensional angelegt.
Götz Otto.
Der spielt noch immer in deutschen Filmen, Fernsehfilmen vor allem, manchmal im Kino. Meistens keine Hauptrollen, aber er spielt ja in Bond auch keine Hauptrolle. aber sehr eindrucksvoll und man erkennt ihn immer sofort. Ne? Das ist wie bei Gottfried John, den man auch vorher schon kannte und erkannte. Aber auch bei Götz Otto sagt man sofort, das ist Götz Otto. Er ist 2 Meter groß, er ist jetzt hier nicht kahlköpfig oder meistens nicht kahlköpfig, sondern er ist immer noch der riesige blonde Deutsche. Ne? Aber sehr schwer natürlich in deutschen Filmen einzusetzen, wo man doch sagen, wenn man eher durchschnittlich und kleinere Männer gern einsetzt.
Was ich bei der Figur des Carver, also gespielt von Jonathan Pryce, ein bisschen überzogen finde, ist, dafür, dass er ein Medienmogul darstellt, das sind ja in der Regel Schreibtischtäter, macht er eigentlich relativ viel selbst. Ne? Also der hat kein Problem damit, die Atomraketen selber per Knopfdruck loszuschicken. Er ist ein bisschen zu kompetent dafür, was er ist. Ich hätte ihn noch besser gefunden, wenn er ausschließlich jemand gewesen wäre, der körperlich nicht auffällig ist oder einer, der sich halt immer versucht, hinter seinen Medien zu verstecken, aber in der direkten Konfrontation dann noch einer ist, der sofort unterlegen, was er... Gut, er hat ja auch körperlich überhaupt keine Chance gegen Bond, aber ich fand ihn fast ein bisschen zu Multitasking eingesetzt.
Ja. Und dafür finde ich ihn aber nicht furchterregend genug und eigentlich auch nicht brutal genug, obwohl er einmal, glaube ich, mit dem Götz Otto erschießt, Soldaten mit dem Maschinengewehr, Jonathan Pryce ja nicht. Aber er wirkt nicht dämonisch, er wirkt nicht unheimlich, er wirkt nicht entrückt. Ich halte es für eine Fehlbesetzung. Anthony Hopkins hat wahrscheinlich gemerkt, dass der Mann einfach nicht brutal und nicht grauenerregend genug ist. Er verdient der Anthony Hopkins Darstellung nicht.
Ja, ich gebe der Kategorie, das ist wahrscheinlich meine Lieblingskategorie bei diesem Film, 3,5.
2.
2, okay. Machen wir weiter mit dem Bond-Girl. Du hast ja schon gesagt, im Grunde ist es ein Film, der aus 2 Bond-Girls besteht, also 2 Episoden mit 2 Bond-Girls. Terry Hatcher, das dürfte ihre letzte groß... Nee, sie hat ja noch den Superman. Aber bevor halt hier Wisteria Lane, hier die Desperate Housewives kam, wird es ja noch ein bisschen dauern. Bond ist aber so lieb, sie zu fragen, bin ich dir einfach nur zu nahe gekommen? Sie sagt ja. Also sie ist schon sehr ehrlich dabei. Bevor du... Du hast ja gesagt, dass du die Episoden mit Terry Hatcher interessanter findest, was sie auch sind. Aber ich möchte zu Michelle Yeoh noch mal etwas sagen. Sie ist im Grunde genommen ein hypermodernes Bond-Girl, ein Bond-Girl, wie es heute zu sehen ist. Sie ist eine Asiatin, das war damals nicht selbstverständlich, 1997. Sie ist schlagfertig, sie ist klug und sie ist auch schlagkräftig. Also sie kann sehr gut kämpfen. Die Action-Szenen sind zwar nicht sehr gut gedreht, aber sie kann halt Martial Arts. Das ist eigentlich eine Figur, wie du sie nur heute in Bond-Filmen hast. Im Grunde genommen auch eine viel kompetentere Person als Lea Seydoux in den letzten Daniel Craig-Filmen. Das hat mich dann schon beeindruckt. Ich hatte das nicht so abgespeichert, dass sie 1997 schon jemanden gesetzt haben, der derart auf 2 Füßen stehen kann. Das hattest du zuvor eigentlich nur bei Pussy Galore. Und bei der Louis Charles aus Moonraker, da hattest du das, glaube ich, auch mit Abstrichen auch mit der Kämpferin aus Octopussy, mit ihrem Palast der ganzen Kämpferin in Indien. Jetzt fällt mir ihr Name nicht mehr ein. Aber das ist schon eine sehr moderne Figur, die natürlich auch deshalb als Haupt-Bond-Girl benutzt wurde, statt Terry Hatcher, weil Terry Hatcher halt doch zu sehr noch an Bond hängt, was ja auch ihr Verhängnis sein wird.
Ich mag außerdem sehr gern die kleine Rolle, die Cecilie Thomsen spielt, nämlich die Dänin, bei der Bond angeblich Sprachunterricht nimmt, aber tatsächlich liegen sie im Bett am Anfang, als der Anruf kommt. Und sie hat den Namen Ina Bergstrom. Und Cecilie Thomsen war damals mit Bryan Adams liiert. Und das ist die Darstellung einer Dänen par excellence. Leider kommt sie dann nicht mehr vor. Aber ich mag Terry Hatcher sehr, sehr gern. Wenn wir dann zur Bewertung kommen, werde ich Terry Hatcher die Höchstbewertung geben und Michelle Yeoh 4 Sterne.
Gut, dann bist du praktisch bei 4,5 in dieser Kategorie, richtig? 5 für Hatcher, 4 für... Ich würde nicht 4,5 geben, ich würde insgesamt 4 geben. Ich bin nicht so sehr der Terry Hatcher-Fan wie du. Ich muss da die ganze Zeit immer an Desperate Housewives denken. Ja, weil sie hatte eine sehr tragische Entwicklung hingelegt. In der ersten Staffel war sie noch normal. In der zweiten Staffel war sie, man muss es leider so sagen, ich sage es noch nicht mal in Anführungszeichen, ein verrücktes Huhn. Also sie war eine Hysterikerin. Sie haben die Rolle auf ihren Wunsch hin, auf der Prozent weiß ich nicht, halt zu einer Neurotikerin hin entwickelt, was in der ersten Housewives-Staffel noch nicht absehbar war. Und daran musste ich halt irgendwie die ganze Zeit denken, Leute. Ich konnte mich davon nicht losmachen.
Ja, das war natürlich dann später und wer ohne die Bonsche Vorbildung die Housewives gesehen hat, wer hat sich nicht drüber gewundert. Umgekehrt, Hatcher war natürlich dann in den Filmen nicht mehr zu sehen, sondern war eigentlich nur noch in den Housewives, also viele Jahre lang, ne? Und wurde dann also zur Serienschauspielerin statt zur Kinoschauspielerin. Im Kino hat man, ich kann auch dann, anschließend hat man sie, glaube ich, nicht mehr gesehen, ne? Aber ich finde, also dies war ein Einstand ohne Beispiel, vor allem, weil sie eine eher altmodische Frau ist. Wenn du sagst, Michelle Yeoh war natürlich gerade die moderne Frau und eine Entwicklung. Terry Hatcher in gewisser Weise der Rückschritt. Aber dieses altmodische Drama, das sehr gut zu der Figur Pierce Brosnan passt, zu dem Charakter, den Pierce Brosnan da zeigt, nämlich eine eigentlich altmodische Gentleman-Figur, das finde ich sehr anrührend an dem Film. Und es gibt selten Momente bei Bond, die man anrührend finden kann.
Ich weiß, woran das liegen könnte. Es gab in dem Film die, wie ich finde, sehr gute Regieentscheidung. Bond und den Doktor, wie heißt er noch? Dr. Kaufmann. Die werden, die Konfrontation der beiden findet in Gegenwart der Leiche von Terry Hatcher statt. Und das ist einfach eine gute Idee. Wenn die beiden in einem anderen Raum gewesen wären und sich da hätten auseinandersetzen müssen, wäre das wahrscheinlich weniger gefühlstragend gewesen. Ja. Wenn du allerdings die Rache Bonds auf demselben Bett zeigst, in dem immer noch die Leiche von Terry Hatcher liegt, dann kriegt das eine ganz andere Schwere einfach. Die Gravitas ist einfach höher.
Ja,
der Rachemotiv wird größer. Er muss Dr. Kaufmann jetzt erledigen, weil er der Mörder ist. Also die Leiche plus die beiden Männer in einem Schlafzimmer, das ist einfach eine sehr gute Kombination.
Und sie stirbt viel zu früh.
Ja, schau. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Kategorie übrig. Und zwar die Bond-Entwicklung. Der Bankier James Bond, wieder mal ist es James Bond gelungen, mit einem beruflichen Alias durch die Gegend zu kommen.
Es hält nicht sehr lange. Dieses Inkognito. Eigentlich keine Sekunde.
Ja, ich habe mir einen Spruch, also die One-Liner, für die James Bond berüchtigt ist, die gibt es in diesem Film nicht allzu viel, aber es gibt einen Spruch, den habe ich mir notiert. Er hat doch irgendwie so einen Fight, in dieser Druckerpresse, Pressewerkstatt, ne, wo gezeigt werden soll, hier wird auch über sein Schicksal entschieden, weil die ja alles mögliche über ihn drucken kann. Und da sagt er, ich habe mir das notiert, nachdem der Bösewicht erledigt ist und der dann halt sozusagen in dieser Druckerpresse blutig gepresst wird, da sagt er dann, Mensch, das Blut verfärbt dann die Zeitung, weil der Typ in die Druckerpresse gerät und dann sagt James Bond, heutzutage drucken die auch wirklich alles. Das war einfach ein guter Spruch. Also es ist irgendwie so ein doofer 90er-Jahre-Spruch, ja, aber es ist ein James-Bond-Spruch, ein Roger Moore-Spruch, für den man ihn mag. Ja. Und also ansonsten, die Kategorie Bond-Entwicklung ist immer eine der schwierigsten in unseren Sendungen gewesen.
Gibt keine.
Ja, genau. Es gibt seriell gesehen welche, leider, wie bei Daniel Craig, der immer mehr zum melancholischen Liebenden wird. Aber das durfte man bei Brosnan, Connery und Roger Moore nicht erwarten. Was sagst du zur Kategorie?
Ja, Brosnan ist, je nachdem wie er geschrieben ist, etwas unentschlossener. Auch hier ist er zum Teil feuriger Liebhaber. Also erst von Terry Hatcher, das ist der Melancholiker. Und dann entflammt er neu für die ja auch um einiges jüngere Michelle Yeoh. Also wirkt er etwas unentschlossen. Der Film ist eigentlich geteilt, ne? Der erste Teil handelt von Terry Hatcher und von vergangener Liebe und dann kommt Michelle Yeoh und es verlagert sich nach Asien. Also die Schauspielerin wurde sozusagen auch nach Topos und nach Schauplatz ausgesucht, nach der Thematik des Films. Bei Brosnan kann man keine Entwicklung beobachten. Er ist sehr elegant, wie immer. Er ist auch in Asien elegant. Er sieht gut aus, sogar unter der Dusche in Asien, ne? Und er ist der Rolle vollkommen gewachsen. Da braucht es auch keine Entwicklung. Er hat ja in den Jahren unvergessen ja seine Rocher-Reklame. Ich gebe mir die Kugel. Ne? Das war schon so gut. Da brauchte man eigentlich keine Bond-Filme mehr. Ne? Man muss eigentlich nur die Rocher-Werbung gucken. Und eigentlich ein perfekter Typ. Ne? Aber wie man immer sagt, leider nicht genügend Ecken und Kanten. Und ja, die kam dann mit Craig. Also ich würde sagen, wenn wir da Punkte geben, dann 2,5.
Ja, ich würde 2 geben. Ich bin die ganze Zeit, als du erzählt hast, in meinem Kopf durchgegangen, welche Rollen 1997 denn tatsächlich von Menschen irgendwie, also von Actionhelden, besetzt wurden, die tatsächlich Ecken und Kanten hatten. Also es gab ja diese Bruckheimer-Produktionen, wurden immer größer und immer stumpfer auch. Con Air, Face-Off wiederum war sehr gut, der John Woo-Film, aber es gab in Ende der 90er, ich weiß nicht, wie der Action-Typus da festgelegt war, aber mir ist da auch kein großer Charakterschauspieler unter den Action-Helden.
Face-Off von Woo.
Ja, der war super. Aber ich weiß nicht, also die Bruckheimer-Filme über Con Air loben ja viele, den müssen wir für die 95er Sendung
gucken. Ja gut, das Pasquini, der hat ja wirklich Ecken und Kanten.
Ja.
Der hat vor allem Sockenschuss.
Ne? Ja, aber den riesen Actionheld Ende der 90er, das war wahrscheinlich dann Nicolas Cage, der körperlich nie so gewirkt hat, als könnte er so stark sein, wie er ist, bis auf Con Air, wo er sich den Bizeps antrainiert hat. Mm. Tja, das ist eine Leerstelle gewesen, aber Bond konnte die nicht füllen.
Ja, Werner Herzog hält Nicolas Cage, der bei ihm in dem Bad Lieutenant gespielt hat, für einen der größten Schauspieler überhaupt. Und fast nicht zu vergleichen, außer mit den Amateurschauspielern, die gar keine waren, in den frühen Herzog-Filmen der 70er Jahre. Da sagte er, das sind einfach Gestalten, die unvergleichlich sind. Und unter den Schauspielern ist Nicolas Cage einer der allergrößten.
Gut, dann kommen wir zur Schlussbewertung. Ich gebe dem Film 2,5.
Ja. Ja, okay. 2,5.
Ja. Der nächste Film wird sein The World Is Not Enough. Den nehme ich auch schon vor. Das ist auch ein Film, den habe ich, glaube ich, nur einmal gesehen und dann nie wieder. Hoffentlich finde ich jetzt ein bisschen besser.
Ja, ich habe ihn schon wieder gesehen.
Ja. Gut, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.